Haus 1. Wir machen Podcasts.
Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Diekmann.
Das bin ich und das hier ist die neueste Folge von Hopeful News. Das ist der Wochenrückblick mit den Nachrichten, die es neben all den anderen auch gibt. Der mit den schönen Nachrichten. Mit den Nachrichten, die uns Hoffnung machen, die uns rühren, über die wir uns freuen. Heute ist Sonntag, der 7. April und apropos freuen, mein Gast heute ist Stand-Up-Comedian, Dieb und Deutlich-Moderator, Influencer und seit dieser Woche auch noch Late-Night-Host Aurel Merz. Und das freut mich total. Hey Aurel, schön, dass du da bist.
Hallo Nicole, freut mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Ganz großartig, dass du unser Gast bist. Bevor wir beide auf die vergangene Woche schauen, sag doch erstmal, was war denn deine Lieblingsnews der vergangenen 7 Tage, deine ganz persönliche?
Tatsächlich war das die News mit den botswanischen Elefanten. Das ist jetzt nicht zwar nicht eine gute Nachricht. Also Deutschland hat die Einfuhr von Jagdtrophäen und so weiter verboten weiterhin. Eigentlich absurd, dass es nicht schon früher stärker beschränkt war. Und jetzt ist es aber so, dass Botswana 130.000 Elefanten hat. Das sind mehr als das Land Botswana halten sollte, kann, kapazitär die Möglichkeiten dazu hat. Und dann hat Botswana daraufhin Deutschland damit gedroht, uns 20.000 Elefanten zu schenken.
Ja.
By the way, auch eine News, die ich dann in der Late Night behandelt habe in der ersten Folge. Und mein Ansatz war halt, oh mein Gott, ja, wir brauchen Elefanten. 20.000 Elefanten in Deutschland ist ein kleiner Traum von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob Elefanten sich leider bei uns zu sehr wohlfühlen würden, aber es wäre so schön, wenn man durch den Schwarzwald oder hier irgendwie durch den Spreewald läuft und dann sind da einfach Elefanten. Wir müssen, ich weiß nicht, wie wir es machen, aber wir sollten es möglich machen.
Ja, also Ariel, da hast du die Lufthansa auf deiner Seite. Die hat sich nämlich diese Woche schon gemeldet und sagt, also 20.000 Elefanten transportieren, überhaupt kein Problem.
Na perfekt, guck, und so sind wir doch alle glücklich. Es wäre so schön. Ich will Elefanten in Deutschland. Ach man, guck mal, diese Löwin war ja schon so ein Teaser, ne? Ich war ja auch schon enttäuscht, dass wir keine Löwin hatten. Aber wenn wir dann noch Elefanten hätten, ach man, weißt du, Deutschland muss mal wieder ein bisschen aufregender werden und das wäre doch der richtige Ansatz.
Also wir waren alle sehr, sehr enttäuscht, dass wir keine Löwin hatten. Ich kann mich dran erinnern, das waren traurige Tage, als sich rausstellte, es war ein Wildschwein. Aber Elefantenüberschuss in Botswana. Jetzt denken wir das mal weiter. Wir kriegen es hier in Deutschland ja nicht mal geregelt, Katzen so systematisch zu sterilisieren, dass sich da alles in geregelten Bahnen bewegt. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, dann irgendwann auch 130.000 Elefanten in Deutschland zu haben. Aber du bist da ganz offen.
Ja, klar, ich bin da ehrlich gesagt ganz offen, weil ich habe jetzt auch gar nicht so ein großes Problem. Manchmal fahre ich mit dem Zug von Berlin nach Hamburg und da sehe ich wahnsinnig viele Freiflächen. Und wenn man die vielleicht irgendwie ja für Elefanten oder meinetwegen auch für Hauskatzen, die dann da in irgendwie einem riesigen ja Lebensraum leben würden, ansiedeln würde, das ist für mich vollkommen okay. Ich bin einfach grundsätzlich ein Verfechter davon, mehr Platz für Tierwelt zu machen. Und deshalb, das schaffen wir schon.
Wir schaffen das, das sagt Aurel Merz mit Blick auf
Elefanten. Ach, das ist jetzt mein Zitat.
Alles klar, das hast du damit adaptiert. Wir starten jetzt mal zurück in die Woche und beginnen wie immer mit dem
Samstag.
Da geht's auch um Wohnraum, aber ein bisschen anders. Niederlande über die Neuerfindung der Untermiete schreibt die ZDF heute. So, treue Fans dieses Podcasts wissen, in der vorherigen Folge haben Hajo Schumacher, der war da mein Gast, und ich schon über Wohnraum gesprochen. Und da ging es um New York. Da werden ehemalige Büros in Wohnungen umgewandelt. Dafür werden extra Vorschriften geändert. Dafür nehmen Leute auch in Kauf, dass sie fensterlose Räume haben. Denn Wohnen, erschwingliche Mieten, das sind große Themen in diesen Zeiten, weil sich dieses Problem ja für viele zuspitzt. In den Niederlanden ist das auch so. Da fehlen fast 24.000 Studentenwohnungen. Und WG-Zimmer zum Preis von 1.000 Euro sind nicht nur in Amsterdam total normal. Also völliger Wahnsinn. So, und nun der Schlüssel zu bezahlbarem Wohnraum. Der heißt in den Niederlanden jetzt generationenübergreifendes Wohnen. Die gute alte Hauswirtin ist zurück. Die ZDF heute hat eine junge Studentin porträtiert, 24 Jahre ist sie alt und heißt Chiara. Die wohnt nun bei der 62-jährigen Marian, die hat sie über eine Plattform gefunden, die genau dieses Wohnmodell organisiert und zahlt 375 Euro für ihr Zimmer. Die beiden verstehen sich gut, sagen sie, und Marian ist nach dem Tod ihres Mannes nicht mehr so allein in ihrer Wohnung. Aurel, du hast Kommunikationswissenschaften und Publizistik studiert, dann hat dich niemand Geringeres als Frank Elsner entdeckt.
Ich habe ihn entdeckt.
Entschuldigung, die Geschichte habe ich falsch gelesen.
Nee, das ist immer missverständlich.
Hat Frank Elsner dieses Gerücht in die Welt gesetzt? Ich schätze schon, ne?
Ja, genau, ihm war das irgendwie, ich weiß nicht, weil er dann natürlich schon lange im Geschäft war und dann jetzt von so einem jungen Hüpfer entdeckt zu werden, das war dann nochmal so eine kleine Ego-Sache. Das habe ich ihm jetzt auch ein paar Jahre gegönnt, aber jetzt muss man ganz klar sagen, wo ich jetzt natürlich auch im ZDF eine Sendung habe bei ZDF Neo, muss ich ganz klar jetzt auch mal die Wahrheit auf den Tisch bringen und sagen, ich habe Frank Elsner entdeckt und ich glaube, jetzt kann er das auch langsam akzeptieren.
Gut, wir können Frank Elsner ja auch mal einladen und entweder hören wir dann seine Version, in der er sagt, ja, hat er recht, ich muss das jetzt neidlos anerkennen, oder aber wir leisten hier therapeutische Aufbauhilfe und versuchen ihm nochmal zu erklären, wie es wirklich war. Ich sag's jetzt mal an dieser Stelle, weil ich auch bei Twitter, X heißt es ja jetzt, gesehen habe, wie stolz du bist, und das bist du zu Recht. Deine neue Sendung heißt Neotropic Tonight, läuft immer donnerstags um 23 Uhr auf ZDF Neo und ab 20 Uhr ist sie donnerstags auch schon in der ZDF Mediathek zu sehen. So, jetzt kommen wir zurück zum Thema Miete und Zimmer. Also, du hattest Frank Elsner entdeckt, jetzt sitzt es bei mir aber auch. Du hast früh angefangen mit Stand-Up-Comedy, du warst schnell bei Instagram mit einer eigenen Sitcom, du bist auf Tour gegangen, aber du hast ja auch mal angefangen. Wie groß war das Thema bezahlbarer Wohnraum für dich? Wie hast du das für dich gelöst in den ersten Jahren?
Ich habe lange mit Frank Elsner zusammengewohnt, auch in einer Mehrgenerationen-WG. Wir sind eigentlich erst ausgezogen, weil er jetzt natürlich auch auf eigenen Beinen steht. Und das gönne ich ihm natürlich jetzt auch. Und ich gucke dann manchmal noch vorbei, ob er auch wirklich das Geschirr abgespült hat, ob alles da ist. Mittlerweile macht er das schon ganz gut. Es ist aber tatsächlich so, ich habe in Wien studiert und ich habe da in vielen WGs gewohnt und vor allem schlimmerweise viele WGs besichtigt, und da hat man schon manchmal viel Bauchweh. Ich hatte mal einen Typen, da bin ich auf das WG-Casting gekommen und die anderen Menschen, die dann schon da gewohnt haben, der hat da irgendwie so wirklich 6 Leute in kleinen Zimmern irgendwie sich gehalten, mehr oder weniger. Gott. Und als er dann mit mir ich bin in ein Zimmer gekommen und jemand hat zu mir so gezeigt, so, nein, zieh nicht ein, nein, wirklich. Und dann hat er gesagt, ja, unterhalten wir uns noch in der Küche, und die Küche war so eine Insel. Wiener Wohnungen haben manchmal so eine Glaskasten in der Mitte, der dann so eine Küche ist, und da hat er dann, während er mit mir gesprochen hat, wirklich 50 Zentimeter mit meinem Kopf, hatte er so eine Fritteuse und hat dann nach und nach Schnitzel reingeschmissen. Und dieser Fritteusenölschaum ist mir da und irgendwie so halb ins Gesicht gespritzt. Ich habe danach wie ein Stück Butter gerochen. Ein anderes WG-Casting, das ich hatte, waren so zwei junge Frauen, und die hatten dann gemeint, ja, wir machen hier auch oft mal Partys. Und dann habe ich gemeint, cool, komm, wir zeigen dir den Partykeller. Dann sind wir runter in den Keller gegangen und haben gesagt, das ist unser Fritzelkeller. Und wenn wir hier Partys machen, ziehen wir hier alle Fritzelmasken auf. Und dann haben die mir ihre Fritzelmasken gezeigt und die sich aufgezogen. Und ich war mit denen im Keller, und das war gerade, als diese Fritzelsache rausgekommen ist. Deshalb dementsprechend, ich hatte da schon auch spannende Erfahrungen so in diesem ganzen WG-Kosmos. Und das ist ja so, weil man, das Schlimme ist, finde ich, immer für junge Menschen, aber auch natürlich auch für ältere Menschen, Wohnungssuche ist so ein schwieriges Thema, weil man sucht ja, man braucht ja ein Zuhause und man braucht das ja. Und man hat ja so Angst, keines zu finden. Und deshalb ist es natürlich immer eine schöne Geschichte, wenn man zwei Menschen findet, die sagen, okay, die sind glücklich und das funktioniert für die zusammen, diese Mehrgenerationen Wohnungsgemeinschaft. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann auch irgendwann Menschen gefunden, bei denen ich gerne gewohnt habe. Und als ich dann diesen Artikel gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, ach, das war schon auch eine schöne Zeit, in so einer WG zu wohnen. Muss aber sagen, ich belüge mich da jetzt auch retrospektiv. Ich glaube, das ist ein bisschen ein nostalgisches Gefühl. Es ist dann schon auch schön, mal nicht mehr in der Wohngemeinschaft zu wohnen. Aber toll, dass es das gibt. Und wie gesagt, es ist auch in Berlin hier ein unfassbares Problem. Also ich habe Freunde und Freundinnen, die Mieten zahlen. Das ist wirklich ärgerlich. Und ich meine, ich habe auch das Gefühl, es werden immer weiter Büros gebaut. Und das große Problem ist ja auch, das ist zum Beispiel in Wien anders, da hat die Stadt sehr viele Wohnungen selbst gekauft. Das heißt, die Mieten könnten relativ stabil gehalten werden. Und das ist hier halt komplett versäumt worden. Ich glaube, Berlin hat alle seine Wohnungen irgendwann mal verkauft. Und deshalb, verscherbelt. Und deshalb gibt es ja in Deutschland weit jetzt wirklich ein Wohnungsproblem. Und deshalb cool, schön, dass dann positiv aufgenommen wird, dass es dafür dann so Lösungen gibt. Und das ist auch immer noch besser als alleine sein eigentlich deshalb.
Das ist besser als alleine sein. Ich sag's mal schnell. Josef Fritzl, für die, die es vielleicht verdrängt haben, was ich sehr verstehen würde, ist ein rechtskräftig verurteilter österreichischer Straftäter, der seine Tochter über Jahrzehnte in einer unterirdischen Wohnung gefangen gehalten hat.
Wiener Humor, ey.
Ja, also da wäre ich auch nicht eingezogen. Ich wiederum habe mit einer Österreicherin, da haben wir den Link wieder, zusammen gewohnt in München. Da bin ich zur Journalistenschule gegangen und München mieten auch schon damals, das war 2005, da hat man hier in Berlin noch auf der Insel der Glückseligen gelebt. Da bin ich bei einer Ende 50erin eingezogen. Und ich sag mal so, das hat auch nicht unbedingt in großer Harmonie geendet, aber meine Lieblingsepisode aus der Zeit ist, ich hatte morgens keinen Kaffee. Ich hatte irgendwie, war Kaffee ausgegangen und ich brauchte Koffein und ging in die Küche, da saß die Angelika, so hieß die Frau, am Tisch und sah, wie ich mir eine Flasche Cola aus dem Kühlschrank nahm und einen kräftigen Schluck. Und dann guckt Angelika mich an und sagt, Nicole, das ist Gift. Und als nächstes zog sie genüsslich an ihrer Zigarette.
Ja, das ist, ich meine, hey.
Du, Gift ist auch immer eine Frage der Perspektive.
Manchmal macht Gift auch Spaß, ne?
Also. Manchmal macht Gift auch Spaß, das stimmt. Wir gehen mal weiter zum
Sonntag.
Kanada, Verhütungsmittel für Frauen kostenlos. Das haben wir in der Zeit gelesen. Twitter, X, ist ja mittlerweile höchst problematisch, um nicht zu sagen, ziemlich verkommen. Aber umso mehr freut Mann oder Frau sich ja über solche Postings wie das von Kanadas Premier Justin Trudeau. Frauen sollten sich frei für die Verhütungsmittel entscheiden können, die sie brauchen, hat er da diese Woche geschrieben. Denn seine Regierung hat angekündigt, Frauen die Kosten für Spiralen, Hormonimplantate, die Pille und oder die Pille danach zu erstatten. Es gibt jetzt einen Wermutstropfen, das gehört auch zur Geschichte. Die kanadische Regierung kann nicht allein über diese Frage entscheiden, sondern braucht dafür die Zustimmung der Provinzen. Denn Kanada, muss man wissen, ist ähnlich wie Deutschland mit seinen Bundesländern organisiert, besteht aus 10 Provinzen und 3 sogenannten Territorien. Und die sind sehr eigenständig. Trudeaus Regierung in Ottawa braucht deshalb die Zustimmung der Provinzen und Alberta und Quebec haben bereits erklärt, diese Initiative nicht zu unterstützen. Okay, also wir sehen, nichts ist perfekt, auch das nicht, aber die Debatte läuft jetzt. Du als Mann, Aurier, was macht das mit dir?
Naja, ich finde es immer ganz komisch, dass grundsätzlich, wenn irgendwie für Frauen irgendwas gefordert wird, das meine ich eben auf Ex, wie du sagst, dann ist meistens die Debatte so, ah nein, dann sollte für uns, keine Ahnung, Proteinpulver umsonst sein oder Haarschnitte oder so. Es ist immer so dieses, wenn andere was bekommen, brauche ich auch was, als wäre es so ein Geschlechterkampf, wo ich gar nicht checke, worum es geht. Also ich meine, man wünscht ja eigentlich allen alles Gute, ne?
So.
Und ich verstehe immer nicht, warum Menschen immer denken, wenn irgendjemand was bekommt, wird mir was weggenommen. Deshalb, ich finde das super. Und bei uns ist es doch immer die, ne, mit Periodenprodukte ist ja bei uns immer diese
Tampons.
Debatte.
Genau.
Ja,
da geht für manche Männer die Welt unter, wenn Frauen sagen, Entschuldigung, hochgerechnet bezahlen wir hunderttausende Euro in unserem Leben dafür, dann ist das ja gar nicht ausgut. Es macht auch wenig Spaß zu menstruieren, das kann ich bestätigen als Frau. Wäre doch eigentlich eine coole Sache, wenn wir da nicht noch extra Geld für drauflegen müssten. Und genau, und dann ist es, wie du sagst, dann kommen die Männer und sagen, nee, was? Nee, nein, auf gar keinen Fall. Und dann hört die Argumentation auf, aber der Widerstand nicht.
Es wird für mich nie, ich hab diese Debatte von hinten bis vorne noch niemals verstanden, warum das Leute stört. Selbst wenn es auf öffentlichen Toiletten ausgelegt werden soll. Oder selbst wenn es einfach nur nicht besteuert werden soll. Selbst das macht ja die Leute schon wahnsinnig. Und es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn.
Es macht nicht die Leute wahnsinnig. Wir müssen es einmal festhalten. Es macht Männer wahnsinnig.
Es macht Männer nicht wahnsinnig. Wobei das ist wirklich auch schlimm. Es gibt da auch tatsächlich immer mal wieder Frauen, die so, ich weiß nicht warum, die wie in so einem Stockholm-Syndrom dann so, ja, wir können das schon bezahlen und dann auf der Seite dieser Männer sind. Ich komme nicht, mein Gehirn kann das nicht processen, was es ist, weil ich mir immer denke, so, egal wo du die Welt besser machst, oder ich sag mal, du hilfst allen. Gleichberechtigung hilft uns allen. Es sei denn, du bist ein Milliardär, okay. Aber sag mal, das sind jetzt die wenigsten von den Leuten, die so argumentieren.
Die haben andere Sorgen.
Ja, ich glaube auch. Da ist natürlich gibt's ja größere Probleme.
Da können wir uns ja gar nicht reindenken.
Naja, kann ich schon, habe eine gute Fantasie. Also geistig sitzt man ja schon mal auf einer großen Yacht, aber in meinem Kopf durch.
Also wir beide, ich bin bescheiden geblieben, ich weiß, wo ich herkomme, ich sitze eher auf dem Tretboot.
Ich habe nicht mal ein Auto, es ist, als ob ich...
Siehst du mal, aber hier von Yachten sprechen. Justin Trudeau kann sich unserer Unterstützung sicher sein.
Ich habe gerade nicht mein Fahrrad, deshalb tatsächlich hiernach gehe ich nachher zum Fahrradflohmarkt, ich brauche ein neues Fahrrad.
Ist deins geklaut worden?
Schon lange her, ja. Mehrfach. Mehrfach.
Wieso diese Pause? Wieso diese Pause? Du hast es irgendwo abgestellt und weißt nicht mehr wo.
Auch das ist schon passiert. Jetzt lebe ich seit 12 Jahren in Berlin und ich habe schon mehrere Fahrräder auf die verschiedensten und kreativsten Weisen verloren.
Verloren Fahrräder? Dann bin ich froh, dass du keine Yacht besitzt. Die nimmt nämlich auch noch so viel Platz weg.
Ach, und weißt du, wenn ich die verloren hätte und jemand anders hat die gefunden und der freut sich mehr über die Yacht als ich, dann ist das auch okay. Weißt du, das meine ich. Wenn es jemand anderem besser geht, ist auch okay. Ganz ehrlich, wenn jemand mein Fahrrad klaut, dann braucht die Person dringend ein Fahrrad wahrscheinlich. Und dann gönne ich es der Person auch.
Nee, also in meinem Leben sind mir 20 Fahrräder ungefähr geklaut worden. Ich gönne niemanden von diesen 20 Leuten eines meiner Fahrräder.
Ich bin mir 100% sicher, wenn du die Geschichte einer dieser Personen kennen willst, also von diesen 20 wird eine Geschichte so interessant und schön sein, dass die Person mit dem Fahrrad alles hierzu gemacht hat, dass du sagen würdest, okay, da ist mein Fahrrad tatsächlich besser aufgehoben. Ich bin mir da ganz, ganz sicher.
Okay, dann sollen sich diese 20 Leute bei mir melden. Ich habe gestern noch von meinem rosafarbenen Rennrad erzählt, das ich schmerzlich vermisse. Da bin ich wirklich gespannt. Ich bin auf sämtlichen Kanälen, sage ich auch zum Ende dieser Folge, erreichbar. Da möchte ich die Geschichte aber mal hören. So, bevor ich mich hier jetzt hochschraube, gehen wir weiter zum
Montag.
Türkei. Sieg der Opposition bei Kommunalwahl, meldet die FAZ. 17-mal hat die AKP, also die Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die Wahlen gewonnen am vergangenen Wochenende, aber wurde dieser Durchmarsch gestoppt. Bei den Kommunalwahlen landete die AKP auf Platz 2. Wenn man das jetzt noch präziser einordnet, dann wird klar, wie historisch dieser Vorgang ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Seit Gründung der AKP im Jahr 2002 das erste Mal, dass sie nur, in Anführungszeichen, zweite Kraft wird. Nach 22 Jahren ungebrochener Herrschaft und davon gut 10 Jahren, in denen Erdogan immer autokratischer agiert hat. Deniz Yücel jubelt in der Welt, kein autoritäres Regime währt so lange, wie es Autokraten gerne glauben. So. Dieses Ergebnis, sagt jetzt Erdogan ungewohnt offen, sei auch Ausweis der eigenen Fehler und man habe verstanden. Was genau er verstanden haben will, das sagt er nicht, aber das ist ja schon mal ein Eingeständnis, das ist ein erster Schritt. Aurel, du hast auch in Istanbul studiert.
Ja, genau, habe 8 Monate in Istanbul gelebt.
Siehste, wie sehr beschäftigen, siehste es auch, siehste, wusste ich doch. Habe ich dir doch gesagt, dass du in Istanbul studiert hast. Wie sehr beschäftigen dich solche Nachrichten aus der Türkei? Wie sehr hat dich letzte Woche diese Mega-News eigentlich ja beschäftigt?
Ach, schon sehr. Also, naja, nicht sehr beschäftigt, aber ich habe halt mitbekommen, wie das damals war, als Erdogan, es war 2011, als er angefangen hat, seinen sehr, sag ich mal, autoritären Kurs zu fahren. Und da hat sich in der Stadt wahnsinnig viel verändert. Es mussten plötzlich zu gewissen Uhrzeiten Stühle reingestellt werden. Istanbul eine sehr, sehr lebendige Nacht. Ja, und es hat sich einfach sehr so die Stimmung verändert zu dieser Zeit. Das war auch irgendwie grundsätzlich eine schwierige Zeit, weil gerade dieser arabische Frühling war. Du hattest viele flüchtende Menschen, die dann da angekommen sind. Auch wirklich verwundete Soldaten aus Syrien, mit denen man sich dann unterhalten hat. Es war eine sehr, ja, sag ich mal, angespannte Lage in Istanbul. Und viele Leute, gerade von den progressiven Menschen in Istanbul, denen hat das viel zu schaffen gemacht, wie diese Erdogan-Regierung so ihre Hand um diese Stadt geschlungen hat. Und deshalb, ich weiß, dass das schwer ist für alle Leute, mit dieser Regierung klarzukommen, die eben nicht so denken und nicht so wählen wollen. Und deshalb, für mich persönlich, sage ich mal, und das ist einfach so, ich glaube einfach, dass die Regierung Erdogan, also zumindest Istanbul, also ich meine der Türkei sowieso nicht, aber Istanbul mit dieser kulturellen Vielfalt und die Art und Weise, wie die Menschen da eigentlich leben wollen, nicht gut tut. Und dementsprechend, ich meine, ich habe schon oft gedacht, das ist jetzt vorbei. Ich meine, Erdogan, In jeder Hinsicht hat man schon gedacht, das ist jetzt vorbei, aber irgendwie kommt er dann immer wieder und irgendwie wählen sie ihn dann doch immer wieder. Und wie, ich weiß nicht, wie frei diese Wahlen wirklich sind, das kann ich nicht beurteilen. Aber mich würde es wirklich schon freuen, wenn er jetzt dann mal, wenn das dann mal das Ende kommt.
Naja, also frei genug, dass er auf Platz 2 verwiesen worden ist.
Das,
ne?
Habe ich, ja.
Könnte ein Hoffnungsschimmer sein, ist aber noch zu früh.
Aber wie kann das überhaupt sein? Ne? Also sind die dann, also sagen wir, die haben freie Wahlen, sagen wir, die haben unmanipulierte Wahlen. Glauben wir das?
Wissen wir das? Richtig, das stimmt.
Also, oder wurde bei der Kommunalwahl jetzt mal ein bisschen lockerer gelassen? Ich weiß es halt einfach.
Ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Das klingt so blöd. Das ist ein absolutes No-Go eigentlich bei uns Fernsehleuten, Schalten zu beenden oder auch Stücke zu beenden mit dem Satz, wird die Zukunft bringen. Manchmal geht es aber tatsächlich nicht anders. Ja. Aber in diesem Zusammenhang ist es ja so. Also es ist jetzt gerade mal eine Woche her. Und jetzt muss man wirklich draufschauen. Aber was ich immer gut finde, ich war damals in Myanmar, als es große Nachwahlen gab und die Aung San Suu Kyi, die Friedensnobelpreisträgerin, plötzlich alles im Sturm erobert hat. Seitdem ist es jetzt nicht unbedingt bergauf gegangen mit dem Land, muss man auch leider sagen. Aber was sowas ja immer tatsächlich nach sich zieht, ist, dass die Welt hinschaut. Und dass der Journalismus hinschaut, auch in der Zeit danach, voller Hoffnung, aber auch voller Skepsis, wenn es guter Journalismus ist. Und das würde ich jetzt für die Türkei, die uns ja auch näher ist, muss man ja sagen, als Myanmar, auch erwarten. Ne? Also da würde ich jetzt mal stark von ausgehen, dass sehr, sehr stark jetzt drauf geguckt wird, was hält Erdogan jetzt von diesem impliziten Versprechen, was ändern zu wollen, was kommt dabei raus? Wir erinnern uns, wie unfassbar schlecht er agiert hat nach dem großen Erdbeben in der Türkei. Und das ist ja nun wirklich, also Erdogan ist ein sehr erfahrener Politiker, auch der wird wissen, der Druck ist jetzt hoch, ne?
Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass er auch so ein bisschen sein physisch, naja, merkt, dass das jetzt auch langsam ein bisschen viel Belastung für ihn ist.
Das könnte man für Wladimir Putin auch hoffen.
Das ist so schwer zu sagen, ne? Das ist alles, man liest das ja über diese Männer auch seit 10 Jahren, dass es denen gesundheitlich nicht gut geht. Aber ich habe das Gefühl, Macht macht unsterblich irgendwie. Also es ist selten, dass mal so ein mächtiger Mann einfach aus dem Amt ausschläft irgendwie. Das ist auch mir ein Rätsel. Und wenn, dann haben sie einen Sohn, so wie in Nordkorea, haben sie ihren Klon im Gepäck.
Übrigens wird Gerhard Schröder heute an diesem Sonntag 80. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir gehen mal weiter zum
Dienstag.
Komasaufen ist out. Zahl der Alkoholvergiftungen unter Jugendlichen sinkt, schreibt tagesschau.de. 2022 sind bundesweit hochgerechnet rund 10.680 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 wegen einer akuten Alkoholvergiftung in einer Klinik behandelt worden. Das klingt jetzt erstmal nicht gut, zum einen die Zahl, zum anderen aber auch das Alter ab 12, das finde ich schon krass, aber das ist ein Tiefstwert. Die Lage ist also verbesserungswürdig, keine Frage, da ist noch viel Luft nach oben, die Tendenz aber, die ist super. Das teilt die kaufmännische Krankenkasse KKH mit. Das seien 5% weniger als 2021 und sogar 13% weniger als 2020. Und im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sank die Zahl um 40,5%. Damit wurden die Fallzahlen von stationär behandeltem Alkoholkonsum von Heranwachsenden nicht nur das dritte Jahr in Folge weniger, sondern erreichten auch den niedrigsten Stand seit der ersten Erhebung von 2006. So, ich sage nochmal was dazu, weil ich das wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema finde. Beim Rauschtrinken, Komasaufen oder Binge-Drinking spielten oft soziale Motive und Gruppendruck eine Rolle, sagt die KKH-Psychologin Franziska Klemm. Gerade in der Altersgruppe ist es ja total wichtig, was die Peer Group so von einem hält. Außerdem werde Alkohol in der Gesellschaft immer noch verharmlost. Und die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen ergänzt, in Deutschland wird immer noch deutlich mehr Alkohol getrunken als im weltweiten Durchschnitt. Und Alkohol als vermeintliches Kulturgut sei gesellschaftlich breit akzeptiert. Aurel, ich komme aus Gütersloh. Das kennen immer alle wegen Bertelsmann und wegen Miele und denken sich das dann größer, als es tatsächlich ist. Also de facto hat Gütersloh noch nie eine funktionierende Clubszene gehabt, wirklich gar nicht. Der größte Traum aller Gütersloher Jugendlichen ist ein Führerschein, um in die umliegenden Städte fahren und da feiern zu können. Und bis man den hat, macht man das so. Gütersloh hat total viele Bauernhöfe in erreichbarer Nähe und die Bauern vermieten am Wochenende ihre Scheunen. Und dann werden da Privatpartys tatsächlich gefeiert.
Con Maracuja in der Scheune, ne?
Ja, wenn es das nur wäre. Also genau, ich kenne das aus meiner Jugend, 15 Mark Eintritt und dann freisaufen. Also ich habe unfassbare Szenen erlebt. Ich war da auch immer, war aber nie auch nur in der Nähe einer Alkoholvergiftung oder eines Krankenhauses. Aber als dieses Komasaufen dann ein paar Jahre, nachdem ich schon weg war aus Gütersloh, angefangen hat, auch so medial eine Rolle zu spielen, habe ich wirklich nur müde mit den Schultern gezuckt und gedacht, ich kenne das wirklich aus meiner eigenen Jugend so. Du kommst aus Stuttgart, das ist ein bisschen größer als Gütersloh, nehme ich an. Wie hast du das erlebt?
Also erstmal, das ist total spannend, dieses Scheunenfestkultur, die ging natürlich an mir total vorbei in Stuttgart. Ich komme so richtig aus Downtown Stuttgart, bin ich aufgewachsen.
Jetzt gibst du aber an.
Ja, klar. Neben Stuttgart will ich jetzt nicht zwingend angeben. Also da gab es schon auch eine ordentliche Saufkultur. Man ist dann halt da irgendwie in der Innenstadt. Da gab es dann genügend Clubs und wir hatten alle gefälschte Ausweise und haben uns dann schon urban weggesoffen. Aber ich habe eine Theorie, glaube ich, warum das weniger wird. Aber die ist mir auch gerade erst gekommen. Ich habe das Gefühl, dass diese junge Generation, die Gen Z, die sind so. Und das ist nicht das Beste an denen, die sind so übermenschlich confident. Immer wenn ich mich mit denen unterhalte, denke ich mir so, oh mein Gott, wie kann man mit 20, 18 schon so confident sein? Wir haben manchmal irgendwie, wenn man irgendwie Praktikanten, Praktikantinnen irgendwo treffe, aus dieser Generation, dann sitzen die da, als wären die Redaktionsleitung, haben eine getönte Sonnenbrille im Meeting an und melden sich nur bei den wichtigsten, bei den wichtigsten Fragen sagen die dann, geben die so ihren Senf dazu und dann gehen die wieder in ihre getönte Sonnenbrille. Und ich habe das Gefühl, die brauchen keine Bestätigung mehr. Die sind einfach eine fucking coole Gangster-Generation. Und ich glaube, die müssen sich gar keinen Mut mehr antrinken. Außerdem ist bei denen ja so und ich glaube, das kommt natürlich von viel auch von was so auf TikTok, die sich gegenseitig vermitteln, die sind nicht so schambehaftet wie die Generation davor. Weißt du, wir haben uns noch über Dinge geschämt, aber in den letzten Jahren wurde so eine Kultur irgendwie etabliert, ey, alles ist normal. Die Welt ist extrem merkwürdig, alles ist normal. Und ich glaube, das tut denen einfach gut, deshalb brauchen die nicht mehr saufen.
Weil die so selbstbewusst sind und sich nicht noch Mut antrinken müssen quasi.
Ja, die sind so selbstbewusst geworden, weil die sind mit dem, guck mal, wir wurden quasi davon von vielen Dingen so überrumpelt, geschockt, aha, es gibt absurde Dinge. Aber seit es auf, und das ist jetzt ein bisschen blöd zu sagen, aber es gab auf Funk mal dieses eine Video von dieser Frau, die in ein Flugzeug verliebt war. Die objektiv für dieses Flugzeug war und die hatte Flügel zu Hause und die hat die ganze Zeit, oh, dieses Flugzeug, ich liebe es, ich möchte Sex mit dem Flugzeug haben. Und das war, für mich war das der Moment, wo man sagen muss, jetzt ist alles, haben wir akzeptiert, alles ist normal und es ist okay. Es ist okay, sie liebt ein Flugzeug. Wir leben damit. Das ist unsere Realität. Und das hat dazu geführt, dass diese Menschen jetzt einfach zu selbstbewusst sind, um sich wegsaufen zu müssen.
Ah, das heißt, wenn es sowieso keine Hemmung mehr gibt und keine Hemmschwellen, dann muss man sich die Hemmschwellen auch nicht wegsaufen. Ne? Ja, das
es gibt keine Scham. Es gibt keine Scham. Ja. Es ist so, wenn ich jemanden cute finde, dann sage ich der Person, hey, ich finde dich cute. Mhm. So, und wir mussten ja mal uns hier wegsaufen und dann, ich liebe dich, Christina. So, und das haben die nicht mehr.
Ich merke aber auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das Thema Alkohol ganz anders angegangen wird als noch vor 10 Jahren. So. Das Bewusstsein wächst generell. Also vielleicht ist das auch tatsächlich ein Werk der Gen Z, dass die Bewusstsein schafft. Das ist der Gen Z ja auch beim Thema Klima gelungen, ne? Also Eltern, deren Kinder bei Fridays for Futures mitmarschiert sind oder auch immer noch mitmarschieren. Da hat das ja auch durch die Kinder quasi Einzug gehalten in den Haushalt ganz oft. Also wie gesagt, ich erlebe auch immer mehr Gespräche über Alkoholkonsum, über Einschränken, über was macht das mit uns. Ich habe das Gefühl, es ist generell ein Thema in der Gesellschaft, ein ganz anderes eben. Gut, Oktoberfest lassen wir jetzt mal außen vor, aber
es stimmt schon.
Oder?
Ich hab letztes Jahr auch mal 4 Monate einfach nicht getrunken, weil ich mir dachte, was mache ich hier eigentlich? Warum macht man das? Und so, man hat ja, also Gesundheit ist ja auch einfach ein größeres Thema einfach geworden.
Absolut.
Also man hat einfach mehr Bewusstsein. Also wir sind ja jetzt einfach nicht mehr so fucking oldschool, dass wir uns auch denken, man muss sich immer irgendwie weggiften.
Damit sind wir beim
Mittwoch.
Zahl der ökologischen Landwirtschaftsbetriebe gestiegen. Da ist unsere Quelle nochmal die Tagesschau und ich sage, warum auch nicht. Das Statistische Bundesamt hat Zahlen vorgelegt. Im vergangenen Jahr, also 2023, haben 28.700 Betriebe nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus gewirtschaftet. Zum Vergleich, 2022 waren es noch gut 26.000 und das ist eine Steigerung um rund 10% innerhalb eines Jahres. Ökolandbau ist, so erklärt das Umweltbundesamt, besonders ressourcenschonend, umweltverträglich und nachhaltig. Es wird zum Beispiel auf bestimmte Düngemittel verzichtet und das ist gut für Gewässer und das Grundwasser und das ist gut für die Biodiversität und natürlich auch für uns Menschen. Deswegen freut uns auch diese Zahl. Im Vergleich zum Vorjahr ist auch die Zahl der Betriebe mit Ökotierhaltung gestiegen und zwar um 11%. Aurel, wir haben es gerade schon besprochen im Zusammenhang mit Alkohol. Und ich habe dich vor einiger Zeit bei Bettina Rust gehört im Podcast Toast Hawaii. Da geht es ja quasi nur ums Essen. Also du isst, das können wir festhalten. Wie sehr achtest du beim Essen auf Herkunft und auf Nachhaltigkeit? Hand aufs Herz. Also ich esse Fleisch. Ich gehe jetzt mal in Vorleistung.
Ja, genau, ich esse ja kein Fleisch. Deshalb kann ich so schon ja eigentlich ganz gut drauf achten. Ich finde, es ist ja auch so eine neue Möglichkeit, irgendwie, wenn man dann mal, wenn man Geld verdient, dass man grundsätzlich auch in Läden gehen kann, wo ein bisschen mehr drauf geachtet wird, in Bioläden und so weiter. Deshalb, ich versuche schon drauf zu achten, aber es ist jetzt kein Vollzeitjob von mir, dass ich jeglicher Herkunft folge. Bisschen Grundvertrauen ist dann schon noch da. Aber die Tatsache, ich fühle mich halt immer, ich habe immer ein relativ gutes Gewissen, dadurch, dass ich sowieso eigentlich keine tierischen Produkte esse, fühlt man sich immer ein kleines bisschen besser. Aber das mache ich eigentlich, habe ich noch nie in meinem Leben. Deshalb,
ja. Noch nie in deinem Leben?
Nee, hab nie angefangen.
Erzähl mal, wie kommt das?
Naja, also meine Mutter ist schon immer Vegetarierin gewesen und mein Papa und meine Schwester hatten zwar Fleisch gegessen und dann weiß ich noch, dass irgendwann man mir so eine Salami-Pizza serviert hat und ich kann mich erinnern, ich habe da so reingebissen, fand das irgendwie strange, habe mir erklären lassen, was das ist und dann habe ich nie wieder Fleisch gegessen und da war ich so 3 oder so. Also es war wirklich, man hatte mir eh kein Fleisch gegeben und als man es mir gegeben hat, habe ich sofort abgelehnt. So, deshalb.
Okay, aber vegan hast du noch nicht mit 3 angefangen zu leben, nehme ich an.
Nee, das hat man ja. Es ist auch schier unmöglich gewesen, so in den 90ern in Baden-Württemberg, völlig unmöglich. Ich meine, ich habe mich sowieso meine ganze Jugend viel von Beilagen ernährt und damals war Tofu auch noch ein richtig ekliger, schleimiges Zeug, was mir meine Mutter dann immer gegeben hat. Also sie macht, müssen wir essen? Ich so, okay, müssen wir essen? So, aber total eklig. Und damals hat man ja dann einfach noch so, ja, Milch halt getrunken und so und hat es auch nicht so richtig, also niemals hinterfragt. Aber dann ist auch das war irgendwie ein sehr leicht zu lösendes Problem, weil ich finde halt Hafermilch und also es schmeckt mir einfach besser. Wenn man mal 2 Wochen keine tierische Milch zu sich nimmt, dann möchte man das auch gar nicht mehr irgendwie. Ist komisch, man fühlt sich richtig abgestoßen davon. Ich esse schon, gestern gerade erst Pizza mit Käse gegessen, das passiert schon mal. Aber ich habe jetzt auch keinen. Dadurch, dass ich, manchmal kriegt man dann von so veganen Menschen, wenn man mal Käse isst, dann mal halten die einem so einen Vortrag. Ich so, lasst mich doch in Ruhe, ich habe Vorsprung. Werde doch jetzt mal Käse essen können, ich habe noch nie Fleisch gegessen. Ja, und grundsätzlich, ich bin auch nicht in irgendeiner Form radikal. Ich glaube, so eine Veränderung ist ja ein Prozess und dass die Leute ein Bewusstsein dafür bekommen, was sie essen, das dauert halt einfach Jahrzehnte und Jahre und so weiter. Deshalb finde ich es immer komisch, wenn die Leute dann immer so direkt ultra radikal werden. Ernährung ist ja so sozial verwachsen in unserer Gesellschaft, dass ich glaube, jeder Fortschritt und deshalb auch bei den Landwirtschaftsbetrieben ist zu begrüßen und dann kann man nur hoffen, dass das irgendwie schnell genug passiert.
Ich stimme dir da total zu. Ich habe eine Freundin, die ist tatsächlich seit 25 Jahren Veganerin in Gütersloh. Kann ich auch sagen, ich war oft dabei, wie die dann entweder Kompromisse gemacht hat oder tatsächlich dann gedacht hat, ja, dann geht's halt nicht.
Nudeln. Ich habe so viele Nudeln gegessen.
Ja. Naja, also das ist ja immer interessant. Nudeln mit Tomatensauce ist ja vegan. Das ist ja den meisten Leuten gar nicht klar, ne? Also ich bin noch mit einer Oma aufgewachsen, die zu mir sagte, ach so, du bist jetzt Vegetarierin, aber Hühnchen geht, ne? Und wenn ich dann gesagt habe, nee, geht nicht, aber Nudeln mit Tomatensauce, dann war das für die total okay, weil das so gängig war und dieses Label halt darauf fehlte, ne? Vegetarisch oder vegan, dann war das für alle fein. Und das Beispiel Hafermilch finde ich total gut. Ich habe als Kind am Tag jahrelang 1 Liter Milch platt gemacht. Tatsächlich. Ich sehe hier ein erstauntes Gesicht. Ich esse kein Obst. Ich habe mich als Kind schon geweigert, Obst zu essen und tue das bis heute nicht, weil natürlich im Laufe eines Lebens dann auch der Ekel, da, ja.
Was ist denn hier los?
Ja, ich esse kein Obst. Ich esse kein Obst. Da lacht er.
Das lachst du mich aus? So, ja, du kannst doch nicht kein Obst essen.
Doch.
Hey, weil, willst du nicht mal, hast du nicht mal Bock auf einen Apfel oder eine Melone? Eine Melone, eine Wassermelone? Jetzt komm, also.
Es ist folgendes, mein Körper will das nicht. Das ist kein Witz. Also ich habe wirklich als Kind sämtliches Obst verweigert. Und dann habe ich irgendwann mit Anfang 20 habe ich gedacht, okay, ich muss es probieren. Es ist wirklich nicht so gesund. Ich versuch's jetzt mal. Und dann habe ich angefangen mit Mandarinen. Und davon kriege ich Ausschlag. Dann habe ich versucht, einen Apfel zu essen. Und gegen Äpfel bin ich allergisch. Ich bin eh Allergikerin und Äpfel gehen gar nicht. Daraufhin brauchte ich eine Spritze. Und da habe ich dann für mich beschlossen, du hast es jetzt schon so weit geschafft ohne, lass es, dein Körper will es nicht. So. Und wenn jemand neben mir eine Banane isst, muss ich gehen, weil ich diesen Geruch überhaupt nicht ertragen.
Das ist, ich finde das unfassbar faszinierend. Das ist wahrscheinlich so manchmal, wie mich Leute beäugen, wenn ich sage, ich habe noch nie Fleisch gegessen, weil man so in der Wahrnehmung, ne, einfach so ein großes Element der Möglichkeiten einfach so weggelassen wird. Dabei bin ich genauso. Aber faszinierend natürlich, weil natürlich für mich natürlich Obst ganz, ganz wichtig ist, ne? Also selbst irgendwie ein Obstkuchen oder selbst wenn man, weißt du, Obst versteckt. Ich meine, ich esse einfach Apfelmus ohne Ende. Ich liebe Apfelmus. Ich brauche dieses. Ich habe einfach Obst. Wo und dann auch so, auch wenn man mal. Ja, faszinierend. Das irgendwie finde ich das magisch. Das gibt mir Kraft.
Ja, gut, aber also das finde ich wirklich lustig, dass dich das so fasziniert, weil ich eben sehr wissend nickte, als du sagtest, du hast viele Jahre von Beilagen gelebt. Das habe ich nämlich auch. Also Kartoffeln mit Soße und Fleisch. So, das genau.
Gemüse,
das wollte ich
schon
sagen.
Und wie ist
meine Eltern?
Dann?
Ja, habe ich irgendwann angefangen mit Gemüse, aber auch lang. Ich war wirklich ein Kind, das seinen Eltern große Sorgen bereitet hat, also was die Ernährung angeht. Das war nicht so lustig. Und ich bin ja noch mit Eltern aufgewachsen, mit einer Generation, die gesagt hat, Fleisch. So mein Vater, wenn es für den kein Fleisch gibt, das ist ein verlorener Tag. Das ist so, der ist jetzt fast 80. Und die waren total froh, dass ich so viel Milch getrunken habe, weil die dachten, super, für die Knochen, Milch ist gesund. Und dann entwickelte jemand hier in meinem Haushalt vor ein paar Jahren eine schwere Neurodermitis. Und ein Arzt sagte, lassen Sie mal Kuhmilch weg. So, und dann stiegen wir um auf Hafermilch. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, weil nämlich noch ein anderes Mitglied in diesem Haushalt nur fettreduzierte Kuhmilch trank. Und ich habe mich dumm und dösig geschleppt und irgendwann gedacht, okay, dann steige ich jetzt um. Und seitdem trinke ich Hafermilch. Und das ist also quasi, wenn man das so sagen kann, so eine organische Entwicklung gewesen. Ich mag jetzt auch keine Kuhmilch mehr, ist wie mit der giftigen Cola. Und dadurch habe ich dann angefangen, mich wieder mehr mit vegetarischer und veganer Ernährung zu beschäftigen. Also ich habe auch fleischlose Phasen hinter mir, war aber, weiß ich noch, da habe ich, glaube ich, 5 Jahre kein Fleisch gegessen, war ich bei Palästinensern zum Drehen. In Israel, also im Westjordanland, war ich eingeladen und die waren so stolz, das deutsche Fernsehen zu Gast zu haben und fuhren alles auf, was es gab, auch Hühnchen. Und ich meine, wer bin ich, mich da hinzusetzen als deutsche Reporterin und zu sagen, was für ein Dasein hat dieses Huhn bis zu seinem Tod gefristet?
Also, ja.
War es so, ja, also habe ich da Fleisch gegessen, ich gebe das aber auch gerne zu, ich war total erleichtert, ich hatte eine Ausrede und dann war ich wieder drauf, ne, so, ich esse gerne Fleisch.
Tatsächlich.
So, aber was ich sagen will ist, vor ein paar Jahren war das tatsächlich noch so, wenn du den Kaffee irgendwo bestellt hast, in der Schlange standst und gesagt hast, nee, Hafermilch, dann gab es immer so ein paar Leute, die dich angucken, so nach dem Motto, die ist auch bei Greenpeace, die klebt sich auch an der Straße fest.
Süddeutschland, ja? Ist das auch manchmal schon noch möglich. Also ich bin da schon manchmal auch noch überrascht. Okay. Also auch selbst am Hamburger Hauptbahnhof, da gibt es dieses eine Café wirklich fast an den Gleisen, wenn du dann nach einer Milchalternative fragst. Ja. Der ist stinksauer. Aber es ist doch einfach, irgendwie denke ich mir dann auch, schöner Reminder, dass sich was verändert hat. Weißt du, dass dann irgendwas besser geworden ist.
Ich finde auch, das hat es. Und wie du sagst, es sind kleine Schritte und niemandem ist damit geholfen, glaube ich, auch ganz fest dran, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, lass es. Weißt du eigentlich, wie die Tiere leiden? Ja, weiß ich. Ich verdränge es ab und zu.
Ja.
Das ist leider so.
Das ist wie mit dem Gift, ne? Wenn die gute Frau in der Küche eine Zigarette raucht, dann muss sie das auch verdrängen.
Die Angelika. Wir gehen rüber zu Tieren und damit zum
Donnerstag.
Das ist ja hier die Podcast-Folge mit den Top-Überleitungen. Wale zu juristischen Personen erklärt, schreibt der ORF. Also, Aurel, Hajo Schumacher war letzte Woche hier, habe ich schon erwähnt. Der würde jetzt wieder behaupten, ich wäre auf einen April-Scherz reingefallen. Dem habe ich nämlich letzte Woche die Geschichte erzählt von der Frau, die ganz aufgeregt mit einem vermeintlichen Igel in eine Tierklinik gefahren ist. Und dort entpuppte sich dieser Igel dann als Bommel einer Mütze, den sie von der Straße aufgelesen hatte. Für die indigenen Bevölkerungen Neuseelands und Polynesiens sind Wale mehr als Tiere, schreibt die Science-Redaktion des ORF. Vielen indigenen Bewohnern der Inseln im Südpazifik gelten Wale als Heilige und damit auch als besonders schützenswerte Tiere, was aber viele Mitmenschen bisher wenig interessiert. Deswegen haben sich jetzt Vertreter und Vertreterinnen der indigenen Völker Polynesiens und Neuseelands getroffen und eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet. Und darin erklären sie Wale zu juristischen Personen. Und damit haben die Wale, so erklärt das eine Umweltschützerin der Maori, so heißen die Angehörigen der indigenen Bevölkerung Neuseelands, nun das Recht auf Bewegungsfreiheit, auf eine gesunde Umwelt und darauf, Seite an Seite mit der Menschheit zu gedeihen. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Formulierung. Mhm. Diese Vereinbarung ist zwar kein verbindlicher internationaler Vertrag, aber wer nun in der Region einem Wal Schaden zufügt, der muss dafür Verantwortung übernehmen und zwar in Form von Geld. Wenn also ein Schiff zum Beispiel einen Wal rammt, dann drohen jetzt hohe Bußgelder und Prämienanpassungen. Wer Auto fährt, der kennt das. Das bedeutet nämlich, dass Versicherungen von den Verantwortlichen der Schiffe in Zukunft verlangen können, dass diese Überwachungs- oder Antikollisionsgeräte einsetzen, um so Unfälle und Kollisionen mit Walen zu verhindern. Aurel, wir haben gerade schon gesprochen, du ernährst dich komplett tierfrei und ich mache jetzt mal einen kurzen Schlenker. Tokio 2021, Olympische Spiele, moderner Fünfkampf. Da gab es eine Szene, die hat für eine riesige Diskussion gesorgt und für riesiges Entsetzen. Die ganze Welt konnte nämlich der Fünfkämpferin Annika Schleu dabei zusehen, wie die mit bizarr verzerrtem Gesicht weinend auf dem Rücken ihres total verängstigten Pferdes saß, das nicht so wollte wie sie. Und die Welt konnte auch sehr gut vernehmen, wie Schleus Trainerin vom Rand her rief, hau drauf. Und das hat Schleu dann auch getan. Das hat, wie gesagt, eine riesige Debatte entfacht über Tierwohl und Gott sei Dank, das passt super zu unserem Podcast, hat dafür gesorgt, dass die Disziplin Reiten mittlerweile nicht mehr Bestandteil des modernen Fünfkampfs ist. Das ist gestrichen worden daraufhin.
Dieses Mal leider schon noch, dieses Olympia. Erst nächstes.
Dieses Mal noch, genau, aber als nächstes nicht mehr. Ich habe das damals verfolgt, dass du dich da auch total engagiert hast. Ich habe das bei Twitter gesehen auf deinem Kanal, dass sich das sehr beschäftigt hat. Also du scheinst ein Tierfreund zu sein. Ich lese auch Katzen als Stichwort in deiner Insta-Bio. Also Wale als juristische Person, da bist du dabei, nehme ich mal an.
Ja, also absolut. Ich finde, es ist ein ganz komisches Gesetzeslage, dass Tiere in Deutschland immer noch als Sache behandelt werden. Das ist, was soll das? Also ich bin absolut Team Tiere. Also ich finde es auch irgendwie mal so komisch, wie wir uns davon irgendwie gelöst haben und unsere komplette Gesellschaft irgendwie darauf aus ist, irgendwie Tiere entweder auszunutzen, zu verdrängen oder auszurotten. Mhm. Das ist eine der wenigsten Dinge, die ich nicht so richtig verstehen kann, weil wir als Menschheit ja irgendwie die Möglichkeit hätten, ne? Wir haben gerade die Fähigkeiten, um eigentlich irgendwie so wie so ein großer Gärtner hier zu sein und eigentlich dafür zu sorgen, dass es anderen Lebewesen auch gut geht. Und wir machen exakt das Gegenteil. Deshalb, kann ich in meinem Kopf irgendwie nie wirklich nachvollziehen, was wir der Tierwelt antun. Und das ist jetzt ist eine kleine Nachricht, die liest sich natürlich sensationell, dass Tiere irgendwie als juristische Personen auftreten können, dass also das, was ihnen geschieht, rechtlich wirksam dann vor Gericht ist. Und ich kann die Tatsache, dass es nicht so ist, macht für mich keinen Sinn. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man aus einem Lebewesen eine Sache machen kann. Und gerade auch, ne, wenn wir jetzt über diese Pferdezucht sprechen, da haben wir ja jetzt auch, darüber geht tatsächlich auch die erste Folge der Late Night Show in Teilen. Das ist einfach, das ist unglaublich ist. Und ich habe da mit Leuten in so einem Gestüt gesprochen. Ich war auf so einer Hengstschau. By the way, ein Wunder, dass ich da reingekommen bin und dass die mit mir gesprochen haben.
Die dich alle hassen.
Ja, genau. Und okay. Tatsächlich, ich dachte, ich hatte wirklich Angst, als hätte ich mich irgendwie irgendwo eingeschlichen. Und dann habe ich denen so ganz schüchtern immer erst Fragen gestellt, bis ich gemerkt habe, okay, scheinen es nicht zu schnallen. Okay. Und dann haben die natürlich dementsprechend relativ frei mit mir gesprochen. Ja. Und es ist schon heftig, ne? Weil du merkst dann halt, ja, die sagen dann Dinge wie, ja, niemand will sich mit einem unbraven Pferd rumschlagen. Dann sage ich, ja gut, was passiert denn dann mit solchen Pferden? Und dann sage ich, ja, Salami. Der so, ja, kann man schon sagen.
Ach, aber Salami. Aussprechen wollen sie es dann auch nicht.
Hat es ausgesprochen. So. Also wenn man es in den Mund legt, ne, wird billig verkauft oder machst du Salami draus. Also diese Leute sehen Tiere, und das ist ja krass, weil auch gerade in der Pferdezucht, ne, die tun ja immer so, wir lieben Pferde, das ist unser Leben. Nee, was ihr liebt, das ist für euch eine Sache, und das wird in diesem Beitrag recht deutlich und wirklich auch nur aus dem Gespräch mit den Leuten. Die machen da kein Geheimnis draus, dass es da einfach nur darum geht, das Beste und in ihren Augen Objekt zu schaffen, durch Zucht. Mhm. Wenn mein Pferd einen kurzen Hals hat, suche ich jemanden mit einem langen Hals, um den Samen dann, die zusammenzuführen, um dann den perfekten Hals zu bekommen. Das ist wirklich einfach
eine Industrie.
Das ist schrecklich. Ja, es ist eine Industrie und halt eine Objektifizierung von Lebewesen. Und das sollte einfach nicht so sein. So, ich meine, wie gesagt, wenn du dich davon ernährst, dann ist das eine Sache. Aber wenn du das wirklich nur als irgendwie auch noch für Sport nutzt, mach doch Sport ohne das Pferd. Ich verstehe es nicht. Das ist sehr deprimierend, aber es ist halt eine Realität, die wir haben. Und auch darüber muss man halt mal sprechen.
Warum hast du dir ausgerechnet dieses Thema für die erste Folge ausgesucht?
Naja, ich fische so in meinen Kosmen, gerade so in der ersten Staffel. Das ist ja auch irgendwie schön, da so quasi so Fallbacks zu haben, wo man eine gewisse Expertise hat. Und das ist auch wirklich es ist ein interessantes Thema. Und ich finde gerade, meine Art, so gesellschaftliche Themen zu verhandeln, ist ja ein bisschen jetzt anders als zum Beispiel bei Jan Böhmermann oder so, der da im Studio sitzt und dann so das irgendwie journalistisch investigativ aufarbeitet. Bei mir ist es ja mehr so, dann irgendwie die Comedy da reinzubringen. So war es ja auch damals schon bei diesem Pferdeding, das Ganze bei Twitter, ne, einfach mit mehr oder weniger bösen, aber lustigen Sprüchen aufzuarbeiten. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist eine schöne Gelegenheit, diese Thematik, die mir am Herzen liegt, endlich auf so einer großen Plattform verhandeln zu können.
Ja.
Und deshalb habe ich die Möglichkeit, die Freiheit, die mir der Sender gegeben hat, genutzt.
Also besser kann man mit Freiheit nicht umgehen, finde ich, über die Unfreiheit von wehrlosen Lebewesen zu berichten, oder?
Richtig. Mir das Wichtigste, unterhalten zu sein. Aber wenn ich noch was da reinschieben kann, was mir am Herzen liegt, ja, umso besser.
Das versuchen wir hier auch im Podcast. Ich hoffe, das gelingt.
Ja, so ist es ja. Deshalb macht es richtig Spaß.
Ach, das finde ich aber schön. Wir gehen weiter zum Freitag, getragen von einer Welle der Harmonie, Aurel. Ein Symbol der Harmonie inmitten der religiösen Zwietracht in Indien. Das haben wir im Guardian gelesen. Muslime machen in Indien rund 14% der Bevölkerung aus und drohen zunehmend marginalisiert zu werden. Eigentlich gilt Indien als säkular, aber Premier Narendra Modi will Indien zu einem hinduistischen Staat umbauen. Es häufen sich Berichte, wonach Moscheen im Land zu hinduistischen Tempeln umgewidmet werden. Umso schöner die Geschichte, die wir im Guardian gefunden haben. Im Zentrum steht ein 72-jähriger hinduistischer Hausmeister, Beshan Baba, der sein Berufsleben in den Dienst der Anavali-Moschee gestellt hat, die in Varanasi steht, einer antiken Stadt etwa 800 Kilometer südöstlich der indischen Hauptstadt Delhi. Seit 45 Jahren kümmert sich dieser Mann um die Moschee, hat den Job von seinem Vater übernommen und sagt, es gibt keine Atmosphäre des Hasses oder dergleichen. Menschen sowohl aus der hinduistischen als auch der muslimischen Gemeinschaft kommen hierher und während meiner Zeit hat es nie Unruhen gegeben. Also, da sieht man, wenn von oben etwas versucht wird, sind es die Leute von unten, die sich dagegen stemmen können, indem sie einfach versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Also ein Gotteshaus, viele Religionen, kein Hass. Dann ist alles möglich, oder?
Ja, absolut. Ich finde sowieso, wenn man schon, ne, ich bin jetzt nicht religiös, aber ich finde, wenn man sowieso schon das Spagat schafft an, oder den, meinetwegen, ich weiß nicht, die Inspiration hat, an ein höheres Wesen zu glauben oder an irgendwie höhere Fügungen zu glauben, wieso respektiert man dann nicht andere, die das auch machen? Also, wenn man sich für Religion entscheidet, dann sagt man, ah ja, ihr glaubt auch an was. Also man kann ja nachvollziehen, was überhaupt der Impuls ist, an irgendetwas zu glauben. Und deshalb ist es eigentlich immer total schön, finde ich es immer total schön zu sehen, wenn Religionen irgendwie zusammenstehen, weil das ja auch so ein bisschen auch zeigt, dass man das ist ja so eine ganz besondere Art von Offenheit. Also ich meine, ich akzeptiere auch jede Religion. Also sollte man auch als religiöser Mensch auch alle anderen Religionen akzeptieren.
Bijan Baba, der ist unser Held für diesen Freitag.
Aber es ist ein sehr schöner Name, Bijan Baba, irgendwie.
Finde ich auch. Klingt so warm, ne? Und Baba hat ja was Väterliches, ne?
Genau, Bijan Baba. Nein.
Vielleicht deshalb. So, damit haben wir diese Woche schon abgebunden. Und jetzt kommt meine Lieblingsmeldung. Mhm. Achtung. Düren. Diebe stehlen nur linke Schuhe bei Einbruch. Meldet T-Online. So. Ein besonders kurioser Einbruch hat sich in Düren in Nordrhein-Westfalen ereignet. Diebe haben dort nur linke Turnschuhe gestohlen. Unter den entwendeten Turnschuhen war kein einziges Paar, wie die örtliche Polizei mitteilte. Die gestohlenen Einzelschuhe dienten in dem Geschäft demnach als Vorführmodelle. Ich habe erst gedacht, okay, da waren zwei betrunken, Jugendliche, komische Mutprobe, sind da eingestiegen und haben zwei Schuhe geklaut. Ja, nix da. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Das heißt, sie haben wirklich viele Schuhe geklaut, aber nur die linken. Die Kriminalpolizei sicherte nach dem Einbruch Spuren, die Ermittlungen laufen. Zeugen werden um Hinweise gebeten.
Also erstmal klaue ich dir die Nachricht für die Late-Night-Show am Mittwoch, weil ich bin nicht
mit Verweis sehr auf uns.
Mit Verweis, das ist ja offensichtlich, also, ist ja der Verdächtige oder die Verdächtigen sind ja ganz einfach zu finden, ne?
Würde ich auch sagen.
Sind Piraten in der Stadt, so.
Ich würde in der rechten Szene mal anfangen.
Naja, auf jeden Fall, also, ich weiß, aber gibt es denn Einbeinige, also, das ist ja einfach zu finden, oder? Also. Ein Einbeiniger mit neuen Kicks läuft da jetzt gerade rum.
Ja, oder ganz verrückt hatte ich vorgestern war ich im Park spazieren und da trug eine Frau, die ansonsten, ich würde es jetzt mal nennen, unauffällig wirkte, zwei unterschiedliche Schuhe. Hätte ich da schon von dieser, ja, da habe ich nicht geschaltet. Da hatten wir schon eine.
Da ist es doch, zack, zack.
Bestimmt saß sie auch auf einem deiner Fahrräder.
Zack, hättest du der großes Belohnung, was, so eine Belohnung als Düren bekommen. Was kriegt man das? Gibt es das eigentlich heute noch so, dass man so, wenn man Hinweise gibt, man Geld bekommt?
Ja, auf jeden Fall. Bei Ergreifung von Tätern, klar.
Echt? Das ist ja klar. Auch vor cool, allem, oder?
Also dieses Schuhhaus, es ist ja schon mal blöd, dass die ganzen Schuhe weg sind. Aber denken wir das mal zu Ende. Was machen die denn jetzt mit den rechten Schuhen? Die kannst ja auch den anderen Einbeinigen dann schenken.
Stimmt, musst du die andere Seite der Medaille finden, das aufs nächste Piratenschiff bringen.
Also wir wünschen dem Schuhhaus viel Glück und ich glaube tatsächlich, es könnte klappen, die Täter zu fassen. Aurel, wir sind durch mit unserer Folge von heute. Ich bedanke mich total herzlich. Es hat wirklich großen Spaß gemacht.
Mir auch und ja, hat sehr Spaß gemacht. Ganz toll, jetzt kann man richtig schön ins Wochenende starten. Ich gehe jetzt zum Fahrradflohmarkt, mir ein Fahrrad zum Klauen holen.
Das nächste.
Dass man mir dann klauen kann, ja.
Ich habe ja alles ausprobiert. Der vermeintliche heiße Tipp ist ja immer, kauf eins, das sowieso schon so runtergerockt aussieht, dass es keiner klaut. Ich kann dir sagen, ist egal, klappt auch nicht. Also das beste Holland-Fahrrad ist mir geklaut worden, das coolste Rennrad, aber auch die größte Klapperkiste, für die ich mich schon geschämt habe.
Soll ich dir noch eine Insider-Information sagen, wie das eigentlich überhaupt alles zustande kommt mit diesem Fahrradklauten? Also,
bitte,
klauten,
bitte.
Das ist ein Wort. Auf jeden Fall. Es ist so, diese Fahrradhändler fahren in andere Großstädte außerhalb von Deutschland nach Paris oder von Paris hierher, kappen hier die Fahrräder ab und verkaufen die dann in den Rennradläden Secondhand in Paris und wieder hier. Und so ist es so ein ewiger Fahrrad-Exchange zwischen Großstädten, habe ich in der Unterwelt recherchiert.
Auch für deine Sendung?
Also das heißt, dein Fahrrad ist möglicherweise in Paris. Nee, nein.
Das bringt
also,
mir nichts.
So kriminelle Kreativität, das gucke ich mir gerne an, da möchte ich mich nicht einmischen.
Verrätst du denn noch das Thema deiner nächsten Sendung?
Ja, also es wird unfassbar, es passiert etwas wirklich Absurdes in meinem Brezeltest-Universum. Ich glaube, es wird wirklich der Endgegner, man kann sich nicht vorstellen, also der Endgegner, es gibt noch eine andere, sag ich mal, schwäbische Macht in diesem Land, ich sag nur so viel, die Bundesregierung mischt sich in den Brezeltest ein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bitte auch jetzt nicht, keine Vermutung anstellen. Ich sage nur, die Bundesregierung mischt sich ein weiteres Mal in den Brezeltest ein. Parshad hat mich gezwungen, vor 14.000 Menschen in der Halbzeitpause eines Sportevents aufzutreten. Das war ganz grausam. Und Yannick Schümann kommt ins Studio. Also das ist eine unfassbar volle Folge, auf die ich sehr stolz hoffentlich sein werde.
Donnerstag, 23 Uhr auf ZDF Neo, Neo Tropic Tonight oder ab 20 Uhr jeden Donnerstag in der ZDF Mediathek. Vielen Dank, Aurel, dass du hier warst.
Ja, danke auch für den Shoutout und danke, dass ich kommen durfte. Hat mir großen Spaß gemacht.
Das war sie, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und bewertet. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten. Und wenn euch welche über den Weg laufen, dann schickt sie mir doch. Am besten über meine Kanäle bei Instagram, Blue Sky, Threads oder X, vormals Twitter. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort und sage dafür schon mal vielen Dank. Vielen Dank auch an Steffi Groth, die Hopeful News redaktionell betreut, und an Haus 1, denn Hopeful News ist eine Haus 1 Produktion. Schöne Woche euch allen, vieles ist gut.
Produktion von Haus 1.